Guten Morgen erstmal an alle, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Ja, wie gesagt, heute geht es nochmal um die Stiftshütte. Wer den ersten Teil verpasst hat, kann das auf der Homepage der Vineyard nachhören. Aber alles, was ihr braucht, um den zweiten Teil zu verstehen, will ich so kurz zusammenfassen. Ja, die Stiftshütte, das war so etwas wie ein tragbarer Tempel oder ein Tempelzelt, eine ganze Anlage zum Mitnehmen. Als das Volk Israel aus Ägypten auszog, da bekam Mose von Gott auf dem Berg Sinai die Gebote, aber er bekam auch eine genaue Anleitung, wie dieser tragbare Tempel, die Stiftshütte oder das Bundeszelt mit allen Geräten gebaut werden sollte. Als das Volk Israel auf dem Weg war ins verheißene Land, haben sie, wenn sie ihren Lagerplatz aufschlugen, diese Tempelanlage auch aufgebaut und bevor sie dann weiterzogen, haben sie alles wieder zusammengepackt und konnten den ganzen Tempel mitnehmen. Ja, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, habe ich eigentlich gar nicht gewusst, worauf ich mich da einlasse. Ich dachte, das ist schnell abgehandelt, aber in Büchern und im Internet gibt es so massenweise Informationen darüber, dass mir irgendwo der Kopf geraucht hat. Also es gibt Auslegungen zu den Farben der Vorhänge, die Längen, Breiten und Höhenangaben jedes einzelnen Gegenstandes können symbolisch ausgelegt werden. Oder auch das Material, aus dem die verschiedenen Dinge bestanden, haben eine Bedeutung. Im Grunde genommen könnte man über jeden Vorhang und über jeden einzelnen Gegenstand dieser Stiftshütte eine ganze Predigt halten. Das würde natürlich zu weit führen, deshalb versuche ich nur auf das Allernötigste einzugehen. Das meiste lasse ich weg, viele Einzelheiten erwähne ich gar nicht. Also was ihr heute bekommt, ist nur so ein ganz, ganz grober Überblick. Und dabei ist mir ein Aspekt besonders wichtig, nämlich die Jahreslosung. Vielleicht erinnern sich noch manche, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Es geht um die Frage, wie kann ich Gott nahe sein? Wie kann ich Gott begegnen? Denn diese Stiftshütte wurde auch das Zelt der Begegnung genannt. Für die Israeliten damals war das der Ort, wo sie Gott begegneten, wo sie Gottes Nähe erfahren haben. Es war der Ort, wo Gott sich offenbarte. Und ich denke, die verschiedenen Gegenstände, die wir da sehen, die haben auch eine symbolische Bedeutung, die können ein Hinweis sein für uns, wie wir heute Gottes Nähe erfahren können. Die ganze Anlage bestand aus drei Teilen, dem Vorhof, dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Über den Vorhof habe ich das letzte Mal gesprochen, heute möchte ich auf das Heiligtum und das Allerheiligste eingehen. Lüften wir also den Vorhang des Bundeszeltes und betreten den ersten inneren Raum, das Heiligtum. Ich habe letztes Mal schon erwähnt, dass das damals in Israel nur die Priester durften. Aber im Neuen Testament gibt es den Unterschied zwischen Priester und Laie nicht mehr. Sondern jeder, der an Jesus glaubt, ist auch ein Priester. Er darf ohne menschliche Zwischeninstanz direkt zu Gott kommen. In diesem Heiligtum sehen wir drei Gegenstände, den Schaubrottisch, den siebenarmigen Leuchter und einen Räucheraltar. Der Schaubrottisch, der war ein Tischchen aus Akazienholz, das mit Gold überzogen war. Auf diesem Tisch waren zwei Stapel mit je sechs Broten, also insgesamt 12 Brote. Dazu gehörten Kannen für das Trankopfer und reiner Weihrauch. An jedem Sabbat haben die Priester diese Brote gegessen und dann natürlich auch durch neue ersetzt. In deutschen Bibeln heißen diese Brote, wie gesagt, Schaubrote. Wenn man den Originaltext wörtlich übersetzt, heißt es Brot des Angesichts. Das Angesicht Gottes richtet sich auf diese Brote. Gott schaut diese Brote an. Was hat das jetzt aber mit uns zu tun? Woran denken wir, wenn wir diese Brote betrachten? Und ich denke, es ist kein Zufall, dass es genau 12 Brote sind. Ich denke dabei zunächst einmal an die 12 Stämme Israels. Diese 12 Stämme bildeten im Alten Testament das Volk Gottes. Gott sieht sein Volk beständig an. Warum wird Gottes Volk aber hier durch Brote dargestellt und nicht zum Beispiel durch Steine? Und ich denke mir, das könnte daran liegen, dass Brot etwas ist, durch das Menschen satt werden können. Und zwar werden sie dadurch satt, dass es bearbeitet worden ist. Dieses Brot wurde aus Getreidekörnern hergestellt, die geerntet wurden. Sie wurden zermahlen, zu Teig geknetet und geformt. Und so sind sie zu etwas geworden, wodurch die Menschen ihren Hunger stillen können. Ich finde, das ist ein schönes Bild für das, was Gott mit uns macht. Er erntet uns, indem er uns herausruft aus dieser Welt. Und dann fängt er an, uns zu bearbeiten. Er zermahlt unseren Egoismus, er knetet uns durch und formt uns. Das ist für uns nicht immer angenehm, aber es ist sinnvoll, weil wir dadurch zu den Menschen werden, die Gott sich erträumt hat. Er macht uns zu etwas, durch das Menschen, die nach Gottes Liebe hungern, satt werden können. Nun liegen hier auf diesem Tisch aber nicht nur ein Brot, sondern 12 Brote, weil, wie gesagt, das Volk Israel bestand aus 12 Stämmen. Und diese 12 Brote lagen hier schön beieinander, getragen von einem Tisch. So sah Gott sie an. Und so sah sie auch der Priester, der in das Heiligtum kam. Der Priester bekam also einen Eindruck von Gottes Volk, so wie Gott es sah, so wie es sein wird, wenn Gott mit seinem Volk zum Ziel kommt. Die Stämme sind vereint, schön beieinander, von Gott bearbeitet, so dass sie zum Segen werden für andere. Das war damals natürlich nicht der wirkliche Zustand des Volkes Israel. In Wirklichkeit gab es oft Streit zwischen den Stämmen. Sie führten sogar Kriege gegeneinander. Sie bestanden aus Menschen, die egoistisch waren, die ungerecht waren, die Gottes Gebote immer wieder übertraten. Und doch bekam der Priester, wenn er diese Brote sah, einen Eindruck von dem Ziel, das Gott mit seinem Volk hat. Und er wurde gestärkt in der Gewissheit, dass Gott sein Ziel erreichen wird. Diese Schaubrote erinnern mich daran, dass Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit Gottes Volk zusammengehören. Christsein kann man nicht alleine, sondern Jesus hat uns in eine Gemeinschaft gerufen, in die Gemeinde. Es sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Aber wenn ich ehrlich bin, dann muss ich sagen, oft habe ich gar keine Lust auf die Gemeinde. Und dort habe ich mit Menschen zu tun, die mir tierisch auf die Nerven gehen können. Ich kenne Christen, die ständig an einem was auszusetzen haben. Ich kenne gesetzliche Christen. Christen, die, wenn man Probleme hat, gar nicht richtig zuhören, sondern immer irgendeinen passenden Bibelspruch parat haben, der einem aber nicht wirklich weiterhilft. Ich kenne Christen, die so süßlich daherreden, dass mir ein kalter Schauer über den Rücken läuft. Ich habe Gemeinden kennengelernt mit ganz seltsamen Gesetzen, Gemeinden, die eine Art haben, ihren Gottesdienst und ihr Gemeindeleben auf eine Art auszudrücken, die mir völlig fremd ist, die mir völlig absurd erscheint. Und doch sagen wir im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Gemeinschaft der Heiligen. Und damit ist im Glaubensbekenntnis, sind da nicht Heilige gemeint, die von irgendeiner kirchlichen Kommission heilig gesprochen worden sind, weil sie ein besonders vorbildliches Leben geführt haben, sondern im Prinzip ist jeder, der an Jesus glaubt, ein Heiliger. Heilig sein heißt nicht vollkommen sein, sondern es heißt zu Gott gehören. Wenn wir zu Jesus gehören, dann gehören wir auch zu Gott. Die Heiligen sind also alle diese komischen Typen, die es in der Gemeinde gibt. Und wenn wir uns das genau überlegen, war auch Jesus von so komischen Typen umgeben. Da war Petrus, der immer den Mund voll nahm, der immer die Klappe aufriss, aber dann doch Angst bekam, wenn es darum ging, Mut zu zeigen. Da waren Johannes und Jakobus, die Feuer vom Himmel kommen lassen wollten, als eine Stadt sie nicht aufnahm. Da war Thomas, dem sein Verstand in die Quere kam, der Wunder nicht einfach mal so akzeptieren konnte, und all die anderen Jünger mit ihren Macken. Aber wenn Jesus sie ansah, dann sah er nicht nur diese fehlerhaften Menschen, sondern er sah Heilige. Er sah Menschen, die Gott gerufen hatte und die Gott formte zu Aposteln, zu Menschen, die einmal sein Reich ausbreiten werden. Gott sieht uns nicht nur so, wie wir jetzt sind, sondern er sieht das, was er aus uns machen wird. Er sieht diese 12 Brote in vollendeter Form. Und er möchte, dass auch wir es lernen, einander so zu sehen. Gott stellt uns in die Gemeinschaft mit all diesen Menschen, die eine echte Herausforderung sein können für uns. Und er sagt uns, diese Gemeinschaft ist mein Leib. In dieser Gemeinschaft könnt ihr mir begegnen. Ich finde, Gott hat manchmal eine recht schräge Art von Humor, aber er meint es tatsächlich so. Und für diese Gemeinschaft hat Gott uns ein ganz besonderes Zeichen gegeben, nämlich das Abendmahl. Ihr erinnert euch, die Priester aßen heiliges Brot. Sie aßen das Brot vom Schaubrottisch. Und ich sehe darin einen Hinweis darauf, dass Jesus uns an seinen Tisch ruft. Wenn ich zum Abendmahl komme, stehe ich mit all den anderen Leuten zusammen, die Jesus auch gerufen hat. Das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Wir haben Gemeinschaft mit Jesus und wir haben Gemeinschaft untereinander. Paulus sagt, das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Wenn ich zum Abendmahl gehe, kann ich mir bewusst machen, dass Jesus versprochen hat, in diesem Mahl in ganz besonderer Weise bei uns zu sein. Wenn ich mit meinen Glaubensgeschwistern zusammen von dem Brot esse und von dem Wein trinke, dann darf ich, wenn ich das bewusst tue, die Gemeinschaft mit Jesus erfahren. Der zweite Gegenstand im Heiligtum war der siebenarmige Leuchter. Dafür gibt es ganz verschiedene Deutungen. Ich möchte heute nur auf eine eingehen. Dieser Leuchter kann ein Bild sein für Gottes Wort. Petrus sagt, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dann haben wir Gemeinschaft mit Gott, denn wir erlauben Gott, zu uns zu reden. Damit er aber zu uns reden kann, müssen wir uns in der rechten Weise mit diesem Wort beschäftigen. Auf den Weiterbildungen, die wir manchmal als Religionslehrer über uns ergehen lassen müssen, wird uns beigebracht, die Bibel als menschliche Überlieferung zu sehen. Uns wird gesagt, das ist ein altes Buch, das aus ganz verschiedenen Quellen zusammengesetzt ist, die sich widersprechen und die uns zeigen, wie die Menschen vor Tausenden von Jahren über Gott gedacht haben. Ein Professor von mir sagt einmal, aus einem Menschen mit zwei gesunden Beinen macht die historisch-kritische Methode zwei einbeinige Krüppel. Natürlich können wir die Bibel so sehen. Natürlich haben Menschen daran geschrieben und es sind auch menschliche Überlieferungen. Aber der Leuchter zeigt uns, wie wir Gottes Wort sehen müssen, damit es uns wirklich Erleuchtung bringt. Gott sagte zu Mose, lass einen Leuchter aus reinem Gold machen. Er soll mit allen seinen Teilen aus einem Stück gearbeitet sein. Dieser Leuchter wurde aus einem einzigen Stück Gold bearbeitet, gehämmert, geschmiedet. Es ist nicht zusammengestückelt, sondern aus einem Stück gemacht. Gottes Wort ist eine Einheit, auch wenn Gott ganz verschiedene Methoden benutzt, um zu uns zu reden. Er tut dies durch Prophetien, durch Erlebnisberichte, durch Briefe, durch Lieder und wir sehen sogar durch eine Bauanleitung. Alles das finden wir in der Bibel. Und doch betont jeder dieser Texte einen anderen Aspekt der Wahrheit. Wir können diese verschiedenen Bereiche nicht gegeneinander ausspielen. Wir können nicht das Alte Testament gegen das Neue ausspielen oder Jesus gegen Paulus oder das Markus-Evangelium gegen das Johannes-Evangelium, sondern alle diese Texte gehören zu Gottes Wort. Nur wenn wir sie zusammen sehen, bekommen wir einen Blick für das Ganze. Wir haben gesehen, dieser Leuchter war vollständig aus Gold. Etwa 36 Kilogramm Gold wurden dafür verwendet. Das war nicht so eine kleine Lampe, sondern ein richtig großer Leuchter. Als David über Gottes Wort nachdachte, da sagte er: Ich liebe deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. David war bewusst, wie kostbar Gottes Gebote sind. Für ihn ist das, was Gott sagt, ungeheuer wichtig. Und deshalb hat er sich intensiv mit Gottes Wort beschäftigt. Ich fürchte, wir leben heute in einer Zeit, wo Gottes Wort immer mehr an Bedeutung verliert. Wir werden jeden Tag zugedröhnt mit anderen Worten. Wir werden zugeschüttet mit Nachrichten, mit Werbung, mit Worten aus Zeitungen, aus Zeitschriften, aus dem Internet. Manchmal ist es so, wenn ich morgens einen Bibeltext lese, habe ich mittags schon Mühe, noch mich zu erinnern, was ich morgens gelesen habe, weil so viele andere Worte inzwischen auf mich eingeprasselt sind. Wie schnell kann es passieren, dass Gottes Wort untergeht, wenn wir uns nicht ganz bewusst machen, es ist kostbar, kostbarer als Gold. Was Gott uns zu sagen hat, ist wichtiger als alle menschlichen Erkenntnisse und Weisheiten. Was Gott uns sagen möchte, ist mehr wert als das, was uns Menschen zu sagen haben. Dieser Leuchter hat, wie gesagt, 7 Arme. 7 ist eine Zahl, die in der Bibel immer wieder vorkommt. Und zwar immer dann, wenn etwas vollständig oder vollkommen ist. Gottes Schöpfung wurde am 7. Tag vollendet. Gerade im Buch der Offenbarung, wo es darum geht, dass Gottes Plan mit dieser Welt zur Vollendung kommt, kommt immer wieder die Zahl 7 vor. 7 Leuchter, 7 Siegel, 7 Zorneschalen, 7 Posaunen. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Das sagt mir hier, dass Gottes Wort vollkommen ist. Es sagt uns alles das, was wir über Gott und seinen Plan wissen müssen. Es umfasst alles vom Anfang der Schöpfung bis zu dem Punkt, wo Gott seinen Plan gegen den Widerstand der Menschen vollendet hat. Es hat immer wieder Kirchen, Sekten und Gruppierungen gegeben, die gesagt haben, wir müssen dem Wort Gottes noch etwas hinzufügen. Und sie haben gesagt, die Bibel ist schon die Grundlage des Glaubens, aber außer an der Bibel müsst ihr noch an bestimmte Dogmen glauben, an andere Bücher, an weitere Offenbarungen. Also ich bin immer misstrauisch, wenn irgendwelche Menschen kommen und sagen, sie haben noch tiefere Erkenntnis, die über das, was die Bibel sagt, hinausgeht. Natürlich kann Gott auch heute zu uns sprechen. Und er tut es auch. Aber alles, was Menschen uns sagen in Bezug auf Glauben, muss doch anhand der Bibel geprüft werden. Es müssen keine neuen Erkenntnisse dazukommen, sondern Gottes Wort ist so, wie wir es haben, vollkommen. Und noch eins wird uns über den Leuchter gesagt: Damit er brennen konnte, musste er immer mit reinem Olivenöl befüllt werden. Das war eine der Aufgaben der Priester. Ohne dieses Öl wäre der Leuchter nur ein Schmuckgegenstand gewesen, der zwar schön aussieht, der aber kein Licht bringt. Öl ist in der Bibel immer wieder ein Bild für den Heiligen Geist. Obwohl Menschen die Bibel geschrieben haben, ist sie doch vom Heiligen Geist inspiriert. Obwohl Menschen nachgedacht haben und gerade der Paulus in ganz bestimmte Situationen seine Briefe geschrieben hat, zum Beispiel, hat Gott diese Autoren der Bibel doch so geleitet, dass sie das aufschrieben, was er uns mitteilen möchte. Damit wir aber in der Bibel Gottes Wort erkennen, müssen wir auch selbst mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Paulus sagt, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn der Heilige Geist uns nicht leitet, dann bleibt für uns die Bibel ein Buch wie Millionen andere auch. Wir können sie lesen, wir können sie analysieren, kommentieren, aber es verändert uns nicht. Aber wenn wir den Heiligen Geist um Leitung bitten, dann können diese alten Texte zu uns sprechen. Sie können uns ganz persönlich ansprechen, sodass ich merke, hier bin jetzt ich gemeint. Hier will Gott mir persönlich etwas sagen. Er will Dinge in meinem Leben verändern. Er will mich verändern. Gottes Wort verändert uns, wenn wir in der richtigen Weise daran herangehen. Der dritte Gegenstand im Heiligtum war der Räucheraltar. Auch er war aus Akazienholz gemacht und mit Gold überzogen. Und hier brachten die Priester jeden Morgen und jeden Abend ein Räucheropfer. Die Zutaten für dieses Räucheropfer wurden nach einem ganz speziellen Rezept zusammengestellt. Es durfte kein anderes Räucheropfer für Gott verwendet werden. Und dieses Rezept durfte auch nur für Gott verwendet werden. Niemand durfte das für seinen Privatgebrauch zusammenstellen. Wenn der Priester dieses Räucheropfer anzündete, dann stieg ein angenehmer Geruch zu Gott auf. In der Bibel wird dieses Räucheropfer immer wieder mit unseren Gebeten verglichen. Im Psalm 141 heißt es zum Beispiel: Mein Gebet möge vor dir gelten als ein Räucheropfer. Und im Buch der Offenbarung, da werden 24 Älteste beschrieben, die goldene Schalen voller Räucherwerk haben. Und dann heißt es, das sind die Gebete der Heiligen. Auch hier sind Heilige nicht Leute, die für uns beten, sondern wir selber sind die Heiligen, die sich mit ihren Gebeten an Gott wenden. Wir dürfen im Gebet Gemeinschaft mit Gott haben. Und da ich in einer katholischen Familie aufgewachsen bin, habe ich sehr früh schon bestimmte Gebete auswendig gelernt und habe es dann auch gelernt, die zu bestimmten Seiten aufzusagen. Aber damit aus dem Gebet wirklich sowas wird wie die Gemeinschaft mit Gott, muss ich einiges dazulernen. Und ich bin immer noch am Lernen. Zunächst mal muss ich lernen, dass Beten mehr heißt, als vor dem Essen und vor dem Schlafengehen ein frommes Gedicht aufzusagen. Da muss ich lernen, dass Beten mehr ist, als Gott seine Wünsche aufzuzählen und ihm zu sagen, was er doch bitte alles für einen tun möchte. Natürlich können wir uns auch mit unseren Bitten an Gott wenden. Und natürlich kann man auch mal ein Stoßgebet an Gott richten. Aber beten heißt vor allem, Zeit mit Gott zu verbringen. Und um Zeit mit Gott zu verbringen, braucht man vor allem eines, nämlich Zeit. Zeit, um innerlich abzuschalten von all dem, was einem sonst im Alltag zu beschäftigt. Zeit, um zur Ruhe zu kommen und sich bewusst zu machen, dass man tatsächlich mit dem heiligen, allmächtigen Gott redet. Und doch ist dieser allmächtige Gott auch unser Freund und Vater. Wenn ich mir das bewusst mache, dann werde ich einerseits in Ehrfurcht mit ihm sprechen, aber ich werde andererseits auch ganz offen sein. Ich brauche ihm nichts vorzumachen. Ich brauche Gott keine Show vorzuführen. Denn er weiß ja sowieso, wie es in mir aussieht. Wenn ich so mit Gott spreche, dann werde ich ihn loben und preisen. Ich danke ihm für die Dinge, die er mir schenkt. Ich sage ihm das, was ich falsch gemacht habe und bitte ihn um Vergebung. Und dann komme ich auch mit den Dingen, die mir auf dem Herzen liegen. Ich sage ihm, was ich mir wünsche für mir und für andere. Das Gebet hat viele verschiedene Aspekte, auf die ich jetzt natürlich nicht alle eingehen kann. Ich denke, ihr werdet in der Vineyard schon einiges über das Beten hören. Für mich ist es wichtig zu wissen, dieses Gebet steigt zu Gott auf, so wie das Räucheropfer zu Gott aufgestiegen ist und von Gott angenommen wurde. Steigt nicht nur bis zur Zimmerdecke, es ist auch nicht nur einfach ein Beschäftigen mit den eigenen Gedanken, so eine Art Meditieren, sondern es ist wirklich ein Gespräch mit Gott. Gott hört. Und wenn ich offen dafür bin, wird er auch auf irgendeine Weise antworten. Wir haben also im Heiligtum drei Gegenstände gesehen. Diese drei Gegenstände sind für mich ein Hinweis darauf, wie wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Ich bin da in der Apostelgeschichte auf einen Vers gestoßen, der mir da auffiel. Da heißt es von den ersten Christen: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Mir ist aufgefallen, dass da genau die Gegenstände genannt werden, die hier auch im Heiligtum sind oder im Heiligtum dargestellt werden. Die Lehre der Apostel, weil die Apostel gaben damals Gottes Wort weiter, die Gemeinschaft, das Brotbrechen, ein Ausdruck für das Abendmahl und das Gebet. Das sind die Dinge, die uns durch dieses Leben begleiten und in denen Gott uns nahe ist. Und nun gibt es noch einen Raum in der Stiftshütte, nämlich das Allerheiligste. Das Allerheiligste war vom Heiligtum durch einen Vorhang getrennt. Auf diesem Vorhang waren Cherubim abgebildet. Cherubim, das sind die Engel, die ganz nahe an Gottes Thron stehen. Manche Propheten hatten eine Vision von Gottes Thron, aber sie sahen niemals Gott, sondern sie sahen die Cherubim, die um diesen Thron herumstehen. Hier in diesem Heiligtum ist also der Ort, wo Gott unter seinem Volk wohnte. Die Cherubim machen aber auch deutlich, dass der Zugang zu Gott versperrt ist. Das war nicht immer so. Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir, dass die Menschen eine sehr enge Gemeinschaft mit Gott hatten, am Anfang. Solange bis sie anfingen, Gott zu misstrauen und sein Gebot zu übertreten. Da wurden sie aus dem Garten Eden vertrieben und es waren Cherubim, die den Weg zum Garten Eden versperrten. Hinter diesem Vorhang, also das Allerheiligste war ein würfelförmiger Raum, Länge, Breite und Höhe waren gleich. Und in diesem Allerheiligsten gab es nur einen einzigen Gegenstand, nämlich die Bundeslade. Die Bundeslade war ein Kasten aus Akazienholz, auch mit Gold überzogen. Darin lagen die zwei Tafeln mit den 10 Geboten und zeitweilig waren darin auch ein Krug mit Manna und Aarons Stab. Dieser Kasten war bedeckt mit einem Deckel aus Gold, dem sogenannten Sühnedeckel oder Gnadenthron. Und auch auf diesem Deckel waren zwei Cherubim abgebildet. Der Gnadenthron war also Gottes Thron auf der Erde. Das war der Ort, wo sich Gott offenbarte. Von hier aus sprach Gott mit Mose, so wie ein Mensch mit seinem Freund redet. Von hier aus stieg die Rauch- und die Wolkensäule auf, Rauch- und Feuersäule, die das Volk Israel durch die Wüste geleitete. Hier war also Gottes Gegenwart auf der Erde. Es gab viele Priester, die das Heiligtum betreten durften. Aber es gab nur einen einzigen Priester, der bis ins Allerheiligste durfte. Und das auch nur ein einziges Mal im Jahr, nämlich am großen Versöhnungstag. Das ist das größte Fest für die Juden. Da ging der Hohepriester in das Allerheiligste und schaffte Versöhnung für die Sünden des Volkes, indem er das Blut von Opfertieren auf den Sühnedeckel sprengte. Und so war die Sünde des Volkes Israel gesühnt. Das Volk war mit Gott versöhnt. Im Hebräerbrief wird uns gezeigt, dass dieser hohe Priester ein Hinweis ist auf Jesus. Jesus ist der Einzige, der bevollmächtigt ist, bis zum Thron Gottes im Himmel vorzudringen. Und deshalb ist er der hohe Priester, der uns mit Gott versöhnt. Aber Jesus ist nicht nur der hohe Priester, sondern er ist auch das Opfer, durch dessen Blut unsere Sünde gesühnt wird. Es heißt im Hebräerbrief, und er, Jesus, ist ein für allemal hineingegangen in das Eigentliche, das himmlische Allerheiligste. Das tat er nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und so hat er uns für immer von unserer Schuld befreit. Der Tag, an dem Jesus starb, ist unser großer Versöhnungstag. In den Evangelien ist eine ganz interessante Bemerkung, nämlich da wo beschrieben wird, wie Jesus am Kreuz stirbt. Da heißt es, da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Der Vorhang zum Allerheiligsten zerriss. Der Weg zu Gott ist frei. Wir dürfen deshalb eine Gemeinschaft mit Gott haben, wie es vorher noch nie möglich war. Noch nie vorher sind alle Gläubigen mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Noch nie durften wir so direkt zu Gott kommen und ihn Vater nennen, ohne Zeremonien, ohne Priester, ohne Opfer. Weil Jesus gestorben ist, dürfen wir so, wie wir sind, zu Gott kommen. Und doch glaube ich, das Allerheiligste ist vor allem ein Hinweis auf das, was nach unserem irdischen Leben kommt. Dann nämlich werden wir Gott so sehen, wie er ist in seiner ganzen Herrlichkeit. Dann werden wir zusammen mit den Cherubim vor Gottes Thron stehen. Und dann wird sich das erfüllen, was ganz am Ende der Bibel beschrieben wird. Da sieht Johannes in einer Vision einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er sieht das neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt. Und dort wird Gott für immer ganz bei den Menschen wohnen, in unmittelbarer Nähe, so wie es am Anfang war. Und über dieses neue Jerusalem macht Johannes eine interessante Bemerkung. Er sagt, die Stadt war viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien, die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Ich denke mir, dass das eine symbolische Bedeutung ist, wie vieles in der Offenbarung. Ich kann mir jetzt keine Stadt vorstellen, die 2.400 Kilometer hoch ist. Aber ich finde die Bemerkung interessant, die Länge, Breite und Höhe der Stadt sind gleich, genauso wie es im Allerheiligsten war. Und deshalb sehe ich im Allerheiligsten einen Hinweis auf die neue Welt, wo Gott für immer bei uns sein wird. Schauen wir uns zum Schluss nochmal die Stiftshütte als Ganzes an. Wir haben gesehen, sie hat drei Bereiche, den Vorhof. Der Vorhof zeigt uns vor allem, wie wir zu Gott kommen können, was die Voraussetzungen dafür sind, dass wir überhaupt Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Dann war das Heiligtum. Das Heiligtum zeigt uns, wie wir Gottes Gegenwart jetzt in unserem Leben erfahren, als Priester, als Menschen, deren Leben Gott zur Verfügung steht. Und das Allerheiligste, die unmittelbare Gegenwart Gottes, wo wir ganz nah bei ihm sein werden. Wir dürfen jetzt schon einen Blick hineinwerfen und wir dürfen uns auf die Zeit freuen, wo sich das erfüllen wird. Wir ganz bei Gott sind, ihn so sehen, wie er wirklich ist und wo uns nichts mehr von ihm trennen wird. Amen.